Das hat auch Parallelen zu meinem eigenen Leben. Also erstmal die Brustbehaarung, ja. Mein Nachbar fährt tatsächlich auch ein Ferrari. Okay, ich habe jetzt keinen Freund mit dem Hubschrauber. Der Hund ist dann auch kein Dobermann geworden. Naja, aber ich bin dran. Ich bin dran. Also toi, toi, toi. Disco. Und willkommen zum nächsten Disco 80 Podcast. Diesmal ein ganz heißes Thema, an das wir uns alle wahrscheinlich noch gut erinnern können und eigentlich auch alle mitreden können. Und zwar wollen wir heute reden über Serien in den 80er Jahren.
Mir ist aufgefallen, Christian, wir haben immer ganz heiße Themen, ne? Also ich plädiere ja immer noch für Netzhemden in den 80ern, ne? Das wird dann wahrscheinlich so die Folge 153, ne? Wenn wir alles durchgenudelt haben.
Netzhemden in den 80er Jahren ist ja auch ein ganz heißes Thema.
Bei mir nicht.
Wir sind ja quasi die Gebrauchtwagenhändler unter den Podcastern. Deswegen steht da immer ganz heißes Angebot. Da sind immer so Sternchenaufkleber auf den Autos, auf den Windschutzscheiben, ne? Wo drauf steht Diesel. Was auch immer das für ein Verkaufsargument ist, Diesel. Oder Katalysator im Jahr 2021.
Die Katalysatoren sind sehr teuer, ne? Hier in der Schweiz sind 6 Katalysatoren geklaut worden, unter den Autos weg, einfach weggeschweißt, um die verkaufen zu können.
Ja.
Du kriegst du 300 Franken, habe ich gelesen, für einen gebrauchten Katalysator, wegen den Wertstoffen, die da drin sind.
Ah, das macht Sinn. Das werden wir demnächst dann wahrscheinlich auch bei Aktenzeichen XY sehen können, was uns direkt wieder zum Thema Fernsehserien führt. Aber wie immer wollen wir heute beginnen in guter alter Tradition, so auch in Folge 6, mit 3 Geschichten aus unserem Leben, wovon 2 wahr sind und eine ganz große erfundene und erstunkene Lüge ist. Thomas, fang du mal an.
Meine erste Geschichte ist, ich habe aufgrund der Serie Die Bären sind los, die 1980 in Deutschland lief, angefangen Softball zu spielen. Zweiter Fakt ist, dass ich zwar in den 80ern noch einen Fernseher hatte, aber gegen Ende der 80er fast gar nichts mehr geschaut habe und seit 1995 besitze ich keinen Fernseher mehr. Mein dritter Fakt, der ist etwas im Gegensatz zum zweiten, weswegen man auch nicht weiß, ob es Lüge oder Wahrheit ist. Ich habe 1986 den Schwarz-Weiß-Fernseher, den mein Bruder gehört hat, in einem Deal von ihm überschrieben bekommen, weil ich zugestimmt habe, dass wir unsere Sommerferien in Zermatt verbringen. Dazu muss man wissen, dass wir immer wandern waren und Bergsteigen waren und ich hatte dazu sehr wenig Lust. Und er wollte unbedingt nach Zermatt, um aufs Matterhorn zu gehen. Und wir haben das so gemacht, dass eine Familie jeder einmal bestimmen durfte, wo es hingeht, abwechselnd. Ich war da dran und dann habe ich mich breitschlagen lassen, nach Zermatt zu gehen, weil ich gewusst habe, wenn ich sage, wir gehen irgendwie nach Ägypten ans Meer, da hätte es nur Ärger gegeben, 3 Wochen lang, weil er total unzufrieden gewesen wäre, weil es da keine Berge gab. Also habe ich den Schwarz-Weiß-Fernseher mitgenommen und ab da hatte ich dann einen eigenen Fernseher.
Das ist sehr beruhigend, dass du auch schon damals unbestechlich warst. Ich habe auch 3 Fakten hier. Die erste Geschichte ist, dass ich tatsächlich alle, und ich meine wirklich alle Folgen von Dallas gesehen habe. Nicht nur alle Staffeln, sondern auch die Filme. Und zwar ausnahmslos. Das zweite ist, dass ich mit einer anderen Person, die heute noch bei uns live Keyboard spielt, nämlich Steffen Neuhaus, eine wunderschöne Coverversion von Square Rooms gemacht habe. Und die Leute, die in den 80ern Firmen sind, wissen, dass das Lied Square Rooms von Al Corley ist und Al Corley damals den Steven im Denver Clan gespielt hat. Dieses Lied wurde niemals veröffentlicht, obwohl das wirklich richtig cool ist und das ist echt eine schöne Coverversion. Wir haben aber niemals eine Schallplattenfirma gefunden. Der dritte Fakt ist, dass ich den Bauwagen von Peter Lustig auf eBay erstanden habe. Peter Lustig, für die, die es nicht wissen, ist der Moderator der Fernsehserie Löwenzahn gewesen, bekannt für sein total fesches Outfit in Latzhose.
War die Latzhose dann in dem Bauwagen noch drin? Kam die mit?
Nein, die Latzhose war nicht dabei. Aber den Bauwagen habe ich gekauft, der steht heute noch in meinem Garten. Es kommen auch ab und zu Touristen vorbei, die sich den Bauwagen anschauen wollen. Also es ist praktisch so ein Mekka geworden, der Löwenzahn-Anhänger. Sekte, Latzhosen-Sekte.
Aber das Grab von Peter Lustig ist jetzt nicht neben dem Bauwagen.
Ich weiß gar nicht, ob Peter Lustig noch lebt.
Da sind wir wieder beim Thema. Haltlose Vermutungen.
Leute, die von uns tot erklärt werden, leben definitiv länger. Lass uns ganz kurz den Bogen spannen. Ich habe eine kleine Unterteilung vorgenommen. Und zwar würde ich ganz gerne anfangen mit Serien, die ich in der Kindheit geschaut habe oder die Kindheit des einen oder anderen Hörers tangiert haben. Und zwar gehe ich direkt mitten ins Feuer und sage Sesamstraße. Ich weiß, dass das polarisiert, ja.
Ich konnte das nie von der Muppet Show unterscheiden, weil da ja teilweise dieselben Figuren waren. Also ich weiß jetzt nicht mehr, ob bei Sesamstraße auch das Krümelmonster war. Und Ernie und Bert waren aber da, ne? Die fand ich eigentlich ganz cool, Ernie und Bert.
Ernie und Bert waren in der Sesamstraße, ja, aber nicht in der Muppet Show. Böse Zungen behaupten heute noch, dass Ernie und Bert schwul sind, weil sie jetzt halt nebeneinander schlafen.
Da gab es ja auch die schöne Satire davon. Ernie und Erd, oder?
Eine sehr, sehr schöne Satire dazu, ja. Bis heute gibt es ja viele Pädagogen, die behaupten, dass die Kinder, die regelmäßig die Sesamstraße geschaut haben, sich besser entwickelt haben und damit dann auch irgendwann Zugang zur Waldorfschule bekommen haben. Okay, aber ich will noch einen draufsetzen. Vielleicht hätte man da noch früher ansetzen können auch, die Sendung mit der Maus. Mhm. Die Sendung mit der Maus hat meine Kindheit durchaus geprägt.
Ich muss auch noch sagen, was ich peinlich Anfang der 80er geguckt habe. Also eben, die Bären sind los. Frag mich nicht, warum.
Aber das ist doch auch amerikanisches Teufelszeug, oder?
Keine Ahnung, wahrscheinlich, weil die blonde Amanda mir gefallen hat. Und dann habe ich Boomer der Streuner geguckt.
Habe ich auch auf meiner Liste tatsächlich, ja.
Und Dr. Snuggles. Ich weiß nicht mehr, worum das da geht.
Oh, Dr. Snuggles war schon sehr fantasievoll. Also das war nahezu anarchistisch. Also ich erinnere mich nur an den Regenschirm. Der hatte einen Entenkopf und der konnte sprechen. Ich bin da eher auf der konservativen Seite und sage ganz einfach jetzt mal Heidi, Pinocchio und Biene Maya.
Das war aber 70er.
Das ist absolut richtig. Aber ich habe hier einige Serien, die in den 70ern entstanden sind, aber durchaus bis in die 80er noch gewirkt haben und auch unsere Kindheit auf Dauerschleife beeinflusst haben. Und da ist ganz klar Heidi, Pinocchio und Biene Maya. Und wenn man dann ganz wild sein will und mal in deutsche Gefilde kommen möchte, dann sind wir auch schon bei Pumuckl.
Ja, Pumuckl nicht, aber ich muss ehrlich sagen, Heidi und Pinocchio und Biene Maya, die drei DVD-Boxen habe ich daheim und habe die gekauft, um die mit meinen kleinen Töchtern zu gucken, weil ich ja keinen Fernseher mehr hatte und die ganzen modernen Sachen im Fernsehen auch viel zu schnell und viel zu aufgeregt und aufputschend finde. Und da haben wir angefangen damals mit Pinocchio und die habe ich alle zusammen geguckt mit der jetzt ältesten Tochter und dann Heidi, das fanden die super. Biene Maya bin ich dann ausgestiegen, das weiß ich auch nicht, hat mir nicht mehr gefallen.
Ja, ist auch ein bisschen zu hart, Biene Maya.
Aber Pinocchio und Heidi, diese japanischen Studio 100 Produktionen, die sind super. Jetzt auch aus Sicht eines Erwachsenen kann ich unbedingt empfehlen, wer Kinder hat, kauft euch mal die Dinger und setzt sie davor, mit ihnen zusammen oder ohne, ist eine gute Sache. Aber das war bei mir 70er.
Ja, die sind genau wie du sagst, die sind nicht so schnell, ne?
Ja.
Das finde ich ist ein ganz, ganz wichtiges Kapitel. Wenn man über Fernsehserien der 80er Jahre spricht, dann sind wir bei der Weihnachtsserie im ZDF. Da gibt es ja auch ganz, ganz viele schlimme Verbrechen an der Menschheit, an der damals noch sehr jungen Menschheit, also des Zielpublikums. Ich habe da mal hier eine kleine Liste und zwar geht das los mit 1979, das zählen wir jetzt einfach mal mit, Tim Thaler. Ich fand das, glaube ich, auch schon so ein bisschen gruselig. Das hat ja damals irgendwie Horst Frank hat ja die Hauptrolle gespielt neben Thomas Orner. Heute würde man das wahrscheinlich total albern finden, aber ich fand das damals super. 80 kann ich mich nicht dran erinnern. Madita sagt mir jetzt nichts. Nee. Aber was ganz interessant war, Silas fand ich, glaube ich, auch sehr cool. Das war damals mit Patrick Bach. Im Jahr darauf haben sie es dann nochmal versucht, auch mit Patrick Bach. Jack Colborn kann ich mich jetzt nicht...
Doch, kenne ich noch, ja.
Dann gehe ich jetzt mal ein paar Jahre weiter. Anna, selbst wenn ich es gut gefunden hätte, hätte ich es niemals zugegeben. Das ist eine Ballett.
Fand ich aber auch nicht gut. Die haben halt wirklich sehr stark in Jungs- und Mädchen-Themen getrennt.
Aber jetzt hier wirklich Silas und Tim Thaler, das waren also wirklich durchaus Sachen, an die man sich heute noch erinnern kann. Dass überhaupt solche Produktionen möglich waren damals, das ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass damals noch Leute vom Fernseher Live-TV geschaut haben. Wahnsinn. Was auch ein ganz interessantes Thema ist, sind diese ganzen tschechischen Fernsehserien, Pantau zum Beispiel dabei. Und da gab es ja auch ganz, ganz viele Sachen. Dann, was ich heute noch abgefahren bin, das habe ich ganz, ganz lange gesucht aus, Karlsson vom Dach, weil ich hatte das noch irgendwie im Kopf und habe das dann irgendwann mal auf YouTube gesucht und habe dann auch eine Folge dort gefunden und mir das angeschaut. Und das ist ja wirklich so ein Schwachsinn. Es ist tatsächlich eine Astrid Lindgren-Geschichte, womit wir dann auch schon wieder beim Thema Pippi Langstrumpf sind. Fand ich immer scheiße.
Ja, konnte ich auch nichts mit anfangen. Was ich schon immer mal wissen wollte... Ist Vicky ein Junge oder ein Mädchen gewesen?
Nein, Vicky ist auf jeden Fall ein Junge.
Ja, die sah aber aus wie ein Mädchen, die hat einen Rock getragen, die hatte lange Haare.
Ja, vielleicht Transgender. Also so ein, der erste Wikinger Transgender. Disco. Was ich hier noch auf der Liste habe, ist Herr Rossi sucht das Glück. Auch eine sehr, sehr schöne Zeichentrickgeschichte gewesen, auch echt abgefahren, auch total durchgeknallt. Popeye, was ich heute auch schon fast psychedelisch finde, da auch unter ganz klar unter Drogeneinfluss entstanden sein muss, ist Barbapapa. Was ich auch total geil fand, war der rosa-rote Panther. Fand ich wirklich cool. Ist, glaube ich, auch mehr so ein Jungsding gewesen irgendwie, aber fand ich total cool, auch weil Paulchen ja eigentlich total der Loser ist. Fand ich sehr, sehr sympathisch. Woran ich mich auch noch erinnern kann, weiß ich nicht, kennst du das auch, Nick Knatterton?
Ja, natürlich, ja, klar.
Mega, ja, fand ich auch total cool.
War eine deutsche Serie, ne?
Kann durchaus sein.
Ja.
Was auch abgefahren ist, ist Calimero.
Calimero.
Das Küken, was noch als Hut...
Ach ja.
...hat Calimero, hat ein Sombrero. Eigentlich hat er gar kein Sombrero, das ist eine scheiß Eierschale. So, dann, das sind ja alles wirklich Sachen, die man halt von der Kindheit so mitgenommen hat. Jetzt gehen wir nochmal einen Schritt weiter, dann Muppet Show, Fraggles, Hallo Spencer, auch coole Sachen. Also die Muppet Show war wirklich cool. Ja. Ich erinnere mich daran, dass man samstags oder sonntags, ich weiß nicht mehr wann es war, wirklich vorm Fernseher gesessen hat und darauf gewartet hat, dass die Muppet Show kam.
Die habe ich auch wieder besorgt als DVD. Hab alle Staffeln daheim, aber meine älteste Tochter, eine Folge, nicht mal mehr, fand sie doof. Und dabei ist mir aufgefallen, wie viel Erwachsenenwitze da drin sind in der Muppet Show. Kind kann das gar nicht verstehen.
Das stimmt. Ich wundere mich bis heute, dass das damals wirklich so als Kinder-Ding so, das lief auch im Nachmittagsprogramm, soweit ich mich erinnern kann.
Ja, ja.
Das ist sehr erwachsen. Das ist ein sehr, sehr erwachsener Humor auch. Also für Kinder ist das eigentlich gar nichts. Also dieser Fernsehkoch zum Beispiel. Ja,
genau, Schweine im Weltall war natürlich auch
Schweine im Weltall, großartig.
Und wie heißt der Mimimi?
Bika.
Bika, ja.
Ja, das ist bis heute eine meiner absoluten Lieblingsfiguren.
Ja.
Mega, mega.
Professor Bunsenbrenner war das, ne?
Genau, Professor Bunsenbrenner und Bika. Und Bika, mit Bika wurden ja immer die Experimente da gemacht. Also, das würde heute auch als politisch korrekt nicht mehr durchgehen, glaube ich. Ich weiß auch gar nicht, was Bika für ein Wesen ist.
Also, ja.
Das ist so ein undefinierbares Laborwesen. So, und dann geht es schon wieder weiter mit auch Jugenderinnerungen. Kung Fu sagt dir nichts. Die Serie Kung Fu mit.
Ich habe Hongkong Fui geguckt stattdessen.
Aber Hongkong Fui ist Zeichentrick, oder nicht?
Ja, das war Zeichentrick,
ja. Ja, Kung Fu ist tatsächlich also eine richtige Fernsehserie gewesen. Also junge Leute auf dem Weg zum Kung Fu-Künstler. Da war dann so ein Lehrer, der den Leuten Kung Fu beigebracht hat. Eigentlich im Prinzip ein Vorgänger von Karate Kid.
Ah,
Nur als Serie. Auch eine ältere Serie, aber die in den 80ern durchaus noch eine Rolle gespielt hat, ist einmal Bonanza, Rauchende Colts. Und dann sind wir natürlich auch schon bei The Waltons. The Waltons fand ich tatsächlich immer stinklangweilig, total konservativ und voll scheiße. Das Verrückteste an dieser Fernsehserie war ja, dass John Boy Walton Schriftsteller werden wollte. Mein Gott, was für ein verrückter junger Mensch.
Ja, das habe ich gar nicht geguckt. Also mir war das, wenn ich was langweilig fand, also ich habe vieles auch verpasst. Bonanza, ja, das habe ich schon geguckt. Da ging es ja schon mehr zur Sache. Und Western war ja auch so mein Ding. Auch wenn es da ja nicht viel gab, serienmäßig, eigentlich gar nichts, außer Bonanza.
Dann, was natürlich auch ein ganz großes Thema war, jetzt so im noch jugendlichen Alter, natürlich die Star Trek-Geschichten. Raumschiff Enterprise, ich glaube, das ist dann schon Next Generation in den 80ern gewesen. Und dann 1977 sind die erschienen. Das ist tatsächlich, glaube ich, eine italienisch-deutsche, deutsch-englische oder italienisch-englische Produktion gewesen. Mondbasis Alpha 1.
Das fand ich super.
Ganz hervorragende Sendung. Ja. Also das war auch eigentlich was tausendmal geiler als Star Trek.
Allerdings, ja, ich weiß, wir verlieren jetzt die Hälfte der Hörer, aber mit Star Trek konnte ich noch nie was anfangen. Ich fand diese Pappmaché-Kulissen und die Klingonen und alles total doof. Aber Mondbasis Alpha, da hatte ich sogar dieses Raumschiff daheim.
Hatten wir alle. Mega, das hätte ich auch gerne noch heute.
Ja.
Die gibt es mittlerweile, glaube ich, tatsächlich auf DVD auch. Mhm. Aber die war, glaube ich, nicht so schrecklich erfolgreich, diese Serie. Mhm. Oder sie war wenigstens international nicht so erfolgreich. Obwohl, die war auch echt ein bisschen, meine ich mich erinnern zu können, das war ein bisschen intelligenter auch und vor allen Dingen ein bisschen realistischer, insofern man bei Science Fiction von Realismus reden kann. Was ich ganz cool fand, war, glaube ich, damals Morg vom Org. Das war auch ziemlich crazy, sehr abgefahren. Und was ich total geliebt habe, war Alf. Ich habe mich damals totgelacht. Und ich glaube, ich würde vieles davon heute immer noch lustig finden.
Es ist lustig. Ich habe das noch mal wieder gesehen. Es war mir immer ein bisschen peinlich, weil ich gedacht habe, Mensch, du kannst du jetzt keine Kinderserie mehr gucken. Aber auch das ist ja im Prinzip keine Kinderserie gewesen, so wie Simpsons dann danach auch nicht. Das lief ja dann auf demselben Sendeplatz danach, die Simpsons. Ich fand Alf auch immer super. Es war sehr subversiv.
Subversiv, genau. Das ist genau die richtige Bezeichnung dafür. Weil das war auch so ein ganz komischer Humor immer. Und es war schön destruktiv auch. Ich kann mich also heute noch an einige Sachen erinnern aus dieser Serie. Er wollte ja immer die Katze verspeisen. Und die Tenners haben ja alles durchgehen lassen, aber die Katze, die durfte dann doch nicht essen. Ganz, ganz groß. Um mal ein bisschen auf den Boden der Tatsachen und zum Punkt der Ernüchterung zu kommen. Derek. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Es lief bis 1998, lief Derek. Und ich weiß, dass meine Mutter das geliebt hat. Ich glaube, ich fand scheiße.
Also es gab ja eine Phase, wo es nur einen Fernseher im Haus gab und man hat entweder Fernsehen gucken können oder was anderes. Und da habe ich sehr, sehr viele Sachen mit meinen Eltern geguckt. Zum Beispiel diese Drombusch oder Ich heirate eine Familie, selbst die Schwarzwaldklinik habe ich geguckt. Derek hat auch dazu gehört, wobei das fand ich gar nicht so schlecht. Das hat auch schon eine gewisse Qualität, muss man sagen.
Ja, das hat diese Aktenzeichen XY-Anbahnung, Ästhetik.
Und es ist immer noch eine der erfolgreichsten deutschen Fernsehexporte überhaupt gewesen. Das ist unglaublich viel verkauft worden, was man heute deutsche Krimis... verkaufen sich nicht mehr. Selbst in Japan kennt jeder Derek.
Aber darüber sollte man sich doch mal Gedanken machen. Wahrscheinlich läuft das da heute immer noch. Und die Leute denken, genauso sieht es in Deutschland aus. Und alle Deutschen sehen aus wie Horst Tappert. Ja. Ich weiß nur, dass mein Bandkollege Andreas damals einen 5er BMW in so einem Giftgrün hatte und wir irgendwann uns dann den Spaß erlaubt haben, ein Wählscheibentelefon in der gleichen Farbe wie der Wagen, auch dieses Grün, haben wir aufs Armaturenbrett gelegt und sind irgendwie durch die Stadt gefahren, haben die ganze Zeit so getan, als wenn wir Autotelefon hätten. Und jetzt reden wir von 1994 oder 93 oder 92 oder sowas. Die Leute sind tot umgefallen, wenn die uns gesehen haben in diesem Wagen und wir einen Telefonhörer am Ohr hatten. War also ein großer Fake. Aber wir haben uns kaputt gelacht. Das amerikanische Pendant dazu, Columbo, lief ja auch noch in den 80er Jahren. Ja. Aber in den 80er Jahren liefen dann auch schon die Filme mit Peter Falk. Das fand ich immer ganz, das war so ein bisschen mehr tricky, das war ein bisschen mehr ausgetüftelt. Fand ich schon, weil der Rick war natürlich echt auch immer ein Tritt in die Fresse. Ne? Da hat einer irgendwie irgendwo eingebrochen, hat eine Goldkette geklaut und hat dabei die Katze ermordet irgendwie. Und der Rick hat angefangen zu ermitteln. Gefühlt war es halt wirklich nicht halb so sexy wie Columbo, fand ich.
Also ist ja bemerkenswert, dass Columbo als Krimi so lange und so gut funktioniert hat, obwohl man den Täter schon kannte. Das heißt, das klassische Whodunit-Prinzip war ausgehebelt. Aber es war dann eben spannend zu sehen, wie kommt Columbo dem auf die Spur. Vom Typ waren Columbo und Derek sich nicht unähnlich. Die haben über sehr große Empathie verfügt. Man hat sehr viel Wert auch, zumindest bei Columbo, auf das Motiv auch gelegt. Musste man ja auch, weil das musste man ja im Detail erklären. Bei einem klassischen Tatort erfährst du irgendwie 3 Minuten Verschluss, weil der Täter war, und dann in 2 Sätzen, warum er das gemacht hat. Und das kann dann, ist manchmal ein Haufen Mist. Und das ging beim Columbo nicht, weil sonst hätte es ja gar nicht funktioniert.
Ja, aber dieses Prinzip der Story backwards told ist eigentlich ganz cool, ne?
Genau, es hat auch nie jemand anderes geschafft, weil das Spezielle bei Columbo war eben auch diese riesige Gruft zwischen ihm mit seinem, sag ich mal, Arbeiterauftreten und den reichen Leuten, die er meistens dran gekriegt hat. Und so hat Derek ja auch funktioniert, obwohl Derek ja jetzt nicht arbeitermäßig rüberkam. Aber der hat ja immer nur in den Nobelviertel in München ermitteln.
Ja, genau, in den Münchner Nobelvierteln, ist er dann mit seinem Trenchcoat eingesteppt irgendwie und die Leute waren angewidert, weil er schon so einen Arbeiterflair hatte ein bisschen, fand ich.
Die haben den unterschätzt. Bin mir schon sicher, dass er bei Derek so ein bisschen das Columbo-Vorbild auch hat.
Die Augenringe von Horst Tappert finde ich heute noch, das ist auch mein Ziel, irgendwann mal solche Augenringe zu erreichen. Das bin dann nicht mehr so weit entfernt von. Ich habe noch ein paar coole Sachen. Also ich bin jetzt nochmal bei BRD. Ja, Lucy, der Schrecken der Straße. Kannst du dich daran noch erinnern?
Nee, nie geguckt.
Das ist auch gar nicht BRD, das ist auch eine tschechische Sendung, aber es ist, glaube ich, eine tschechisch-deutsche Koproduktion gewesen. Auch sehr, ziemlich subversiv. Mhm. Löwenzahn hatten wir ja in unserem Intro, fand ich auch eigentlich scheiße. Dann diese ganzen Geschichten, von denen du gerade sprachst, und zwar einmal, ich heirate eine Familie, diese Drombus, das darf man heute nicht vergessen. Das waren sehr, sehr, sehr erfolgreiche Serien. Mhm. Ich weiß nicht, warum das funktioniert hat. Da schließt sich dann natürlich auch die Schwarzwaldklinik an. Alle haben das geschaut.
Das Interessante daran ist, dass die Schwarzwaldklinik, die hat ja nun mal einen sehr schlechten Ruf, weil die halt sehr seicht ist, aber diese Serie war horizontal erzählt. Ne? Alle wollen im Serienfernsehen sagen, ja, horizontal erzählt, wie Breaking Bad und so weiter. Das heißt nicht episodisch wie der Derek, das ist immer das Gleiche. Und die Schwarzwaldklinik hatte das tatsächlich. Ja. Damals war man eher noch auf einem Niveau, wo man mithalten konnte mit vielen Sachen. Auch wenn es jetzt halt eine sehr, sehr, sehr seichte Serie war. Vor 10 Jahren war das komplett verloren. Inzwischen geht es ja schon wieder ein bisschen besser. Es gibt ja auch ein paar deutsche Serien, die bei Netflix gut laufen oder bei anderen gut laufen. Also man holt da inzwischen wieder auf, aber dazwischen lagen, also eigentlich im Prinzip nach den 80ern, 90ern, Nullerjahre und auch die 10er Jahre, die waren fast komplett verschenkt, was das Thema anging. Da hat man sich richtig abhängen lassen.
Mein totales Highlight, wir befinden uns im Raum Köln, sind die Fußbräuchs. Ich habe letztens noch mal in die Fußbräuchs reingeschaut. Also es ist epochale TV-Geschichte. Unglaublich. Du hast dich wahrscheinlich mit dem Thema nicht so beschäftigt, denke ich.
Nee.
Aber die Fußbräuchs sind nicht zu toppen. Also es ist eigentlich der Vorläufer von allem, was wir heute unter Reality-TV verstehen. Das ist ja einfach nur eine Familie, begleitet über mehrere Jahre und mit der Kamera draufgehalten. Man kann das auch so gar nicht erklären, was den Reiz ausmacht, aber das ist großartig. Und was wir auch nicht vergessen und verleugnen wollen, ist die Lindenstraße, die ja auch TV-Geschichte geschrieben hat. Tatsächlich war ich irgendwann mal Anfang der 90er Jahre oder Ende der 80er Jahre in Hollymünd, wo die Lindenstraße produziert wurde, wo halt wirklich diese Straße da aufgebaut ist. Der Hit ist dann, dass du dann am Sonntag die ganz neue, noch nicht ausgestrahlte Folge der Lindenstraße gucken durftest. Ich habe das aber auch nur gemacht, weil meine Freundin damals darauf gestanden hat und ich ihr einen Gefallen tun wollte. Mittlerweile kann man ja auch gar nicht mehr trennen, ob die persönlichen, wirklichen Schicksale der Darsteller schlimmer sind oder ob es schlimmer ist. Die Herren, Gott hab ihn selig, ist ja vor kurzem gestorben. Ein ganz großer der Lindenstraße. Und was da sich auch privat und in der Realität für Dramen zugetragen haben, das konnte die Lindenstraße ja kaum aufarbeiten. Übrigens der erste Kuss von zwei Männern im deutschen Fernsehen ist in der Lindenstraße passiert. Robert Engel und Carsten Flöter haben sich geküsst.
Wobei der Name Carsten Flöter ja ganz andere Assoziationen
wird. Da weiß ich nicht, was die Redakteure sich dabei gedacht haben. Das muss man sich mal reinziehen. Ich sitze im Zug auf dem Weg zum Gardasee mit meiner damaligen Freundin, mit der ich auch die Lindenstraße, sprich Hollymünd, besucht habe. Ich glaube, so ein Schlafwagenabteil. Und meine damalige Freundin reißt die Scheibe runter. Wir stehen noch am Dortmunder Hauptbahnhof, reißt die Scheibe runter und schreit aus diesem Fenster raus: Robert Engel, wir lieben dich! Das ist original gerade dieser Mensch dann da vorbeigegangen. Der kann sich wahrscheinlich heute noch daran erinnern, weil er ist wahrscheinlich das einzige Mal, dass er erkannt wurde auf der Straße. Also, keine Ahnung. Was ich auch total cool fand, war Auf Achse mit Manfred Krug. Hast du nicht gesehen?
Nein.
Hackersendung.
Ich glaube, du hast so ziemlich alles geguckt, was es gab. Ich war da doch dann eher sehr selektiv. Ich durfte auch nicht so.
Ja, wir hatten ja in Gelsenkirchen nichts anderes, weißt du?
Ich habe stattdessen dann ein Colt für alle Fälle geguckt. Und auch da habe ich das wahrscheinlich nur geguckt wegen der Hessa Thomas. Das hat mir dann schon sehr zu denken gegeben.
An die kann ich mich tatsächlich noch erinnern. Ich kann mich an die Serie nicht erinnern. Nur, die hatten so ein Pick-up.
Ja, genau. Das war auch eigentlich total albern. Mich konnte man damals anscheinend mit blonden Mädchen von Fernseher bringen. Wobei bei Baywatch hat es bei mir nicht funktioniert. Da war das dann schon vorbei.
Das fand ich auch eher abstoßend, muss ich ehrlich sagen. Also diese ganze Serie fand ich abstoßend. Ich glaube, ich habe auch nur ein oder zwei Teile gesehen und habe mich die ganze Zeit gefragt, warum alle das so geil finden. Aber da waren natürlich wirklich sehr viele junge, attraktive, leicht bekleidete Frauen. Ich denke mal, dass das ein Großteil des Erfolgs...
Ja, und halt, David.
Ja, meine ich ja. Leicht bekleidete junge Frauen. Ich habe noch einmal den Monaco-Franze. Mhm. Aber was richtig geil war, war SketchUp mit Dietmar Krebs und Iris Berben. Das war sehr, sehr cool. Da habe ich auch tatsächlich echt abends da gesessen und gewartet, dass das anfing. Dann sind wir natürlich in der Königsklasse angekommen. Für mich die 80er-Jahre-Serie Magnum gewesen. Mhm. Magnum war richtig cool. Ich habe immer Magnum geguckt. Diese Kombination mit diesem Brusthaartoupee von Tom Selleck, der coole Ferrari, den er hatte, der eigentlich gar nicht so cool war, weil das ist eigentlich der Butterbrot-Ferrari gewesen damals, aber das wusste man ja nicht. Na gut, okay, und ich meine, wer hätte nicht gerne auch einen Freund mit dem Hubschrauber?
Ja, und Higgins war natürlich auch cool. Also das war schon sehr, sehr gut gebaut. Ja. Ne? Also jemand, der Lebemann machen kann, aber kein Geld hat, aber einen Ferrari fahren kann und dann eben den knöchrigen, also schon so ein klassisches Odd-Couple, die beiden, die aufeinander angewiesen sind und trotzdem komplett unterschiedlich. Das hatte halt schon sehr großen Reiz.
Das hat auch parallel zu meinem eigenen Leben. Also erstmal die Brustbehaarung. Ja, mein Nachbar fährt tatsächlich auch ein Ferrari. Okay, ich habe jetzt keinen Freund mit dem Hubschrauber. Der Hund ist dann auch kein Dobermann geworden. Naja, aber ich bin dran. Ich bin dran. Also toi, toi, toi.
Wobei, du hättest dich ja mal als Privatdetektiv bei Kick bewerben können.
Also wäre ein Einstieg gewesen. Dann bin ich natürlich bei meiner Nicht-Lieblingsserie, das hat aber einen ganz klaren Grund, der Denver Clan. Mhm. Für mich war der Denver Clan immer nur ein Aufguss von Dallas, irgendwie nicht halb so geil. Die Charaktere fand ich auch nicht so geil. Die Geschäfte, die dort getätigt wurden, fand ich nicht halb so cool. Das Einzige, was ich heute immer noch richtig cool finde, ist der Kollege Al Corley, der aber einfach ersetzt wurde. Da haben die einfach einen anderen Schauspieler hingesetzt. Disco-artig. Dallas ist, wenn man das im Nachhinein betrachtet, also eine unglaublich langweilige, zähe, enervierende und nicht aufhören wollende Katastrophe. Wenn man sich das heute unter 80er-Jahren-Gesichtspunkten anschaut, sind die Outfits aus Dallas eine einzige Katastrophe, weil es ist voll in den 70ern. Mhm. Und da sind wir wieder bei einer Aussage, die auch Markus in einer der vorhergehenden Folgen getätigt hat, dass die Amis immer ein paar Jahre hinter uns waren. Die Autos waren geil. Die Autos, aber auch nur findet man heute geil. Das war echt so ein bisschen hinterher immer. Das fällt einem aber heute ganz extrem auf. Weil wenn du die ersten Dallas-Folgen siehst, die sind so 70er mit braunen Kordbuchsen und also kotfarbener Krawatte dazu. Und
das ist so, ja. Da habe ich eine schöne Anekdote aus Vietnam. Da haben wir dort privat übernachtet, auch Couchsurfing. Ist illegal natürlich in Vietnam. Und wir haben da bei einer illegalen Videothek, also bei einer Raubkopien-Videothek, wo jeder halt raubkopierte DVDs ausleihen konnte. Und die haben mit uns Blackjack gespielt, haben das aber Jack Black genannt. Also auch noch um Geld gespielt. Also sie haben erstens mal uns beherbergt, was sie gar nicht hätten dürfen, mit uns um Geld gespielt, was verboten ist, und dann noch verbotene DVDs verkauft. Und alles öffentlich, ja. Also, und die waren sehr, sehr cool drauf. Aber das Interessante war, dass die halt viele raubkopierte Serien aus der USA hatten, die auch aus den 80er waren. Und für die Jungs dort in Vietnam, die waren gar nicht so wie die Chinesen, so markengetrieben, sondern die waren mehr so auf Zwischenmenschliches und Coolness hat die interessiert. Und für die waren diese Vorbilder dann wirklich so, wie die in den 80er Jahren rumliefen, in den Serien teilweise, wo du das angeguckt hast und gedacht, das kann doch nicht sein. Und die wollten dann auch so sein wie diese Jungs, so wie Starsky und Hutch oder wie Magnum oder so, wo du ja heute denkst, hey, so ist heute niemand mehr. Ja. Vietnam ist ja nun mal schon sehr, sehr lange ein kommunistischer Staat und die Amis waren ja nun mal die größten Feinde. Also die haben... Das wäre so, wie wenn Deutschland in Russland Kulturvorbild wäre, obwohl wir so viel Scheiß da gebaut haben, ja. Also es ist bemerkenswert, wie offen die Leute dann trotzdem dafür waren, ja. Und wo ich mir dann gedacht habe, naja, hättet ihr euch vielleicht andere Vorbilder raussuchen können, aber welche denn, ja. Aber im Nachhinein hätten sich die Amerikaner den ganzen blöden Krieg sparen können, weil... Ja, das Land ist genauso geworden, wie sie es eigentlich gern gehabt hätten.
Erschreckend, ne?
Was für ein Blödsinn, ja, überhaupt einen Krieg zu führen. Aber das ist mal bei einem ganz anderen ja. Thema.
Ja. Da muss ich ehrlich sagen, ich bin da nie richtig im Thema gewesen. A-Team, das war auch so eine Haudegen-Nummer.
Eigentlich schon eine klassische Jungs-Serie, aber hat mich auch nicht interessiert. Also eben auch diese ganzen Superhelden-Kram.
Ähnlich geht's mir tatsächlich, ich muss es gestehen, mit Knight Rider.
Ja, kann ich auch nichts mit anfangen.
Also auch nicht meine Welt.
Gilt ja als die 80er-Serie.
Eine so grandiose Fanbase hat diese Serie heute immer noch. Ich habe letzte Woche noch in einer Autosendung gesehen, dass da mehrere Typen waren, die dann dieses Auto nachgebaut haben. Von David Hasselhoff. Kit heißt das, glaube ich. Mhm. Aber das war tatsächlich, muss das gestehen, echt nicht meine Serie.
Ich fand es auch total flach von den Sprüchen.
Obwohl ich kenne tatsächlich Leute, die sagen, dass gerade das total geil ist heute. Man müsste sich das jetzt heute nochmal neu anschauen und dann würde man es auch lustig finden. Ich wäre bereit für ein Experiment, habe ich aber noch nicht vollzogen.
Ja, vielleicht machen wir ja einen Podcast, wo wir uns zusammen die erste Folge von Knight Rider mal angucken und die dann kommentieren.
Ja, wir kommentieren die erste Folge von Knight Rider. Das wäre ein interessantes Experiment. Dann Baywatch natürlich mit unserem Kollegen, der die Berliner Mauer zum Fall gebracht hat, aber hat sich mir auch nicht wirklich erschlossen. Da war ich schon ein Stückchen näher an der nächsten Geschichte, Miami Vice.
Ja, mir näher schon, ja. Habe ich mir schon angeguckt. Auch die Musik fand ich ganz gut.
Ja. Die Soundtracks waren immer geil, diese Jan Hammer-Geschichten. Das war damals auch State of the Art. Das war wirklich richtig cool. Diese Serie ist auch wirklich so ein Aushängeschild für das Fashion der 80er Jahre, weil was die Jungs da anhatten, das war wirklich absolut State of the Art. Ich will nicht sagen, dass es Menschen draußen gab, die tatsächlich sowas getragen haben, aber es gab viele, die gerne sowas getragen hätten. Das war alles super bis ins Letzte durchgestylt und ich glaube, dass das genau mich ein bisschen angewidert hat.
Ja, mir war das auch zu perfekt und dann auch, die haben ja so viel mit Zeitlupe gearbeitet, das fand ich auch ein bisschen aufgesetzt. Also es reißt sich ja auch raus aus dem Film, das ist ja fast so wie die vierte Wand durchbrechen, also direkt den Zuschauer ansprechen, war auch nicht so mein Ding. Was ich noch interessant fand, Jan Hammer, ich habe das immer so als deutsch wahrgenommen, aber der ist ja eigentlich Tscheche.
Also ich dachte auch immer, dass der wenigstens deutsch stämmig gewesen wäre, aber bin schockiert, der ist echt Tscheche.
Ja, der heißt eigentlich Jan Hamre.
Lebt der noch?
Der lebt noch, sagt Wikipedia, ja.
Ja, echt tatsächlich. Also vielleicht kann er mal ein Album für uns produzieren.
Ja, genau.
Jan? Ja. Hiermit geht die Anfrage offiziell an dich raus.
Und da haben wir ja auch wieder einen Schauspieler, die Musik gemacht hat, ne? Don Johnson. Ja.
Das war auch ziemlich scheiße, glaube ich. Das war ziemlich kacke.
Ja, das war mehr Rock so und das war schon sehr erfolgreich, aber hat mir überhaupt nicht gefallen. Also ging gar nicht.
Nee, das war total amerikanisch.
Heartbeat hieß es, 86.
Tatsächlich, ja, stimmt. Disco-artig. Was ich noch hier auf dem Zettel habe, Hart aber herzlich. Das fand ich immer sehr sympathisch, muss ich echt sagen. Das habe ich auch öfter mal geschaut.
Ja.
Wäre heute wahrscheinlich nicht mehr halb so lustig. Womit wir beim Thema lustig sind, Schrecklich nette Familie.
Habe ich wirklich alle Folgen gesehen. Das ist aber einer der Serien, und da komme ich auch zu einem Thema, die ist 87 in der USA gelaufen, bei uns aber erst 92, 5 Jahre später. Den meisten Distanz bei den Serien, die ich geguckt habe, war MASH. Das ist im Original 1972 gewesen und lief ab 1990 bei ProSieben.
Nein, ernsthaft? Zum ersten Mal dann?
Ja, zum ersten Mal in Deutschland. Und ich habe die auch alle geguckt. Das war die Phase, wo ich fast kein Fernsehen mehr geguckt habe. Aber MASH habe ich immer geguckt und Schrecklich nette Familie habe ich immer geguckt. Und Blackadder habe ich auch immer geguckt. Und das ist auch eigentlich 83 gewesen und lief in Deutschland erst ab 93. Blackadder finde ich immer noch großartig. Also Mr. Bean, Rowan Atkinson, der Dr. House hat da mitgespielt in Blackadder auch, der Schauspieler. Am besten war die Version, die bei Dreisat lief, in Englisch mit deutschen Untertiteln.
Habe ich nie gesehen. Aber MASH hat sich doch mit dem Thema Vietnam beschäftigt, oder nicht?
Ja.
Ach so, deswegen haben viele Deutsche wahrscheinlich auch immer noch in den 90er Jahren auf der Straße gestanden und haben gegen den Vietnamkrieg protestiert.
Ja, wegen MASH, genau. Aber das vom Humor war das großartig.
MacGyver?
Fand ich hinterher dann ganz interessant, aber ich weiß auch nicht, manche Sachen liefen wahrscheinlich, während ich Fußballtraining hatte oder nicht gucken durfte, weil ich Hausaufgaben machen musste, keine Ahnung. Hätte mich eigentlich sehr stark interessiert. Habe ich aber auch fast immer verpasst. Es gibt eine Serie, die ich gerne geguckt habe, wie Doctor Who. Aber das lief ja hier nicht. Ja, das lief erst ab 89 bei RTL, war dann in Deutschland auch kein großer Erfolg. Das ist für Großbritannien eine riesig einflussreiche Serie gewesen, die es aber bei uns nie hingeschafft hat, so richtig. Und V, die Besucher kommen, war auch sowas. Das habe ich auch erst später gesehen dann.
Coole Serie war das.
Lief 83 an, 88 bei uns, das hatte ich auch gesehen. Und das Witzige war, in der Firma, wo ich gearbeitet habe, in Mannheim damals, da wurden dann auch Besucherausweise eingeführt, wo ein V drauf stand. Das sah wirklich so aus wie in der Serie.
Ernsthaft? Das ist cool.
Ja.
Das ist immer wirklich abgefahren. V, die Besuch, der war mir auch völlig entfallen. War mir total entfallen. Stimmt. Abgefahren. Disco. Was ich noch auf dem Zettel habe, sind Tierserien.
Tierserien? Ach Gott, ja, das habe ich jetzt gar nicht mehr. Aber ja klar, alles mit Schimpansen fand ich bestimmt super. Cheetah.
Cheetah, was war das? Daktari. Dann Boomer, was du ja schon erwähnt hast mit dem Hund. Dann natürlich Lassie, die auch noch in die 80er rein, obwohl die Serie ja viel älter ist. Auch. Genau das gleiche Flipper, lief ja auch in den 80er Jahren noch. Und die deutsche Variante, Ein Heim für Tiere. Das ist mal grottenschlecht.
Das habe ich nicht geguckt
gehabt. Ja, hast du auch nicht wirklich was verpasst.
Ja. Und Kommissar Rex, aber das war dann schon 90er. War übrigens auch ein riesiger Erfolg international. Eine der wenigen deutschen Serien, die damals überhaupt verkauft worden sind.
Also das spricht so wirklich die niedersten Instinkte irgendwie der Menschen an, glaube ich. Was hattest du noch auf dem Zettel?
Ja, ich habe noch gegen Ende der 80er dann, fand ich großartig, Hurra Deutschland, also auch das Original, Spitting Image, fand ich toll. Gab es ja damals auch in dem Genesis-Song Land of Confusion, das Video, 86 kam das raus. Das ist eines der besten Videos gewesen und das zeigt schon damals, geht ja um die USA, unverkennbar in dem Video, dass man das damals schon Land of Confusion nennen konnte, hat sich nicht gebessert. Und das gibt es auch wieder. Ne? Es kommt jetzt wieder Spitting Image, auch mit einer deutschen Ableger, wird demnächst wieder aufgelegt. Sollen noch vor der Bundestagswahl sollen die ersten Folgen laufen.
Ja, ich kann es kaum erwarten.
Ich fand, im Englischen hat es etwas mehr Biss gehabt als im Deutschen. Mal schauen, wie es diesmal ist. Und was natürlich auch unbedingt sein musste, war Police Squad, Nackte Kanone. Die Folge, die habe ich aber auch erst hinterher gesehen, nach den Filmen dann. Die lief in der USA 82, bei uns erst ab 94. Ich musste mir die dann auf DVD besorgen.
Die war aber auch großartig.
Und da bin ich auch schon Kotan ermittelt.
Kotan ermittelt, jau. Das ist eine österreichische Sendung, ne?
Ja, das, also das, genau, 76 schon gestartet, hat aber wirklich 80er-Flair sehr stark. Bei uns lief das ab 80 und das habe ich wirklich auch alles gesehen und fand das wirklich toll. Es ist dann irgendwann abgesetzt worden, weil es denen zu progressiv war.
Das war auch ziemlich progressiv, das war echt abgefahren, das war richtig abgefahren. Wer hat den Kottan gespielt?
Lukas Rexetaritis, das waren die, die wir hatten, Folge 6 bis 19. Die ersten Folgen hatten andere Schauspieler gespielt.
Kottan war mir auch völlig entfallen, ja. Das hat auch richtig Spaß gemacht.
Ja, also wir wollten jetzt die Lügen und die Wahrheiten, ne?
Ja.
Also eine meiner Wahrheiten war tatsächlich, dass ich den Fernseher in einer Geheimaktion von meinem Bruder mir für den Urlaub in Zermatt überschreiben lassen. Hat meine Eltern dann irgendwann gewundert, dass ich auf einmal einen Fernseher hatte in meinem Zimmer. Wie das denn gelaufen ist, konnte man dann schlecht geheim halten.
Und auf dem Weihnachtswunschzettel deines Bruders auf einmal ein Fernseher drauf stand wieder.
Ja, ja, aber sie fanden das einen diplomatisch genialen Schachzug. Dann im Nachhinein von mir, weil ich in 3 Wochen und mir auch Ärger erspart habe damit. Das andere mit dem Fernseher, dass ich ab 95 keinen Fernseher mehr hatte, stimmt. Ja. Und auch seitdem nicht. Ich habe nur einen Beamer, in dem ich mir DVDs und so weiter angucken kann.
Er spart dir auch viel Ärger.
Und was gelogen war, war, ich habe zwar Die Bären sind los tatsächlich geguckt, aber Softball hat mich dann auch nie interessiert und Baseball.
Ja, wissen wir Bescheid. Zu meinen 3 Wahrheiten, in Klammer auf, Lügen, Klammer zu. Ich habe tatsächlich alle Folgen von Dallas gesehen. Ich habe mir in den Mit-90er Jahren gab es mal eine Aktion, ich glaube bei Aral. Und zwar gab es da immer für 20 D-Mark oder 25 D-Mark getankt und dann hast du eine Dallas-DVD bekommen, da waren dann 4 Folgen drauf und so bin ich dann wieder angefixt worden und habe mir dann alle Folgen gekauft und mir dann auch alle Folgen und die Spielfilme auch noch angeguckt und ich fand das ganz, ganz faszinierend, weil das war wirklich für mich so ein Flashback in die 80er Jahre auch, obwohl die Storys natürlich alle hanebüchen sind.
Wie hieß der Sohn, Bobby, der dann auf einmal tot war und dann doch nicht? Einer der schlechtesten Drehbucheinfälle ever gewesen.
Das ist tatsächlich eine ganze Staffel ausgelöscht worden, weil Patrick Duffy damals gesagt hat, er steigt aus. Haben die dann sich überlegt, was sollen sie machen? Haben dann, soweit ich weiß, Verhandlungen mit ihnen neue geführt und haben ihn dann dazu bewegen können, irgendwie wieder einzusteigen und haben sich überlegt, wie machen wir das jetzt? Und haben dann ja ihn unter der Dusche praktisch in der ersten Staffel danach stehen lassen und alles, was vorher passiert war, die ganze Staffel war ein Traum. Also eine Staffel für den Arsch.
Ich meine, die haben es ja gemacht, weil das ohne ihn abgestürzt war in den Quoten und das wurde dann aber auch nicht besser, weil du kannst die Zuschauer nicht betrügen und sagen, ja, sorry, du hast jetzt ein paar Stunden deines Lebens für
umsonst. Da haben sich auch sehr viele Leute, glaube ich, damals sehr, sehr drüber mokiert.
Also ich glaube, das hätte sich gelohnt, da länger drüber nachzudenken, wie man das anders erlösen kann. Zwillingsbruder, ne? Es hätte von ihm ein Zwillingsbruder auftauchen können, den sie vergessen haben.
Ja, zum Beispiel. Das wäre auf jeden Fall geiler gewesen, ja.
Und der hätte ja dann auch anders sein können oder was auch immer. Also ich sage jetzt mal nicht, dass es eine geilere Idee ist, aber es hätte zumindest nicht die Zuschauer komplett verarscht, ja.
Meine zweite Wahrheit ist, dass ich mal eine ganz fantastische Coverversion von L. Corley's Square Rooms gemacht habe, was ich auch heute noch einen wirklich super und außerordentlich geilen Song finde. Leider stimmt es nicht, dass ich Peter Lustigs Bauwagen auf eBay ersteigert habe, aber wenn der dort angeboten worden wäre, wäre ich wahrscheinlich auf jeden Fall unter den Bietern gewesen. Also hätte ich ihn gekauft. Ich hätte mir den gerne in den Garten gestellt. Ja, das waren meine 3 Wahrheiten, Lügen, wie auch immer. Das war unser Podcast zum Thema Serien in den 80er Jahren. Auch ein Thema, das auch wirklich so breit gefächert ist, dass man eventuell nochmal darauf zurückkommen kann. Wenn ihr irgendwelche Anregungen, Beschimpfungen oder Lob für diesen Podcast aussprechen wollt, bitte direkt an uns, an die E-Mail-Adresse christian@purwin-und-kova.com.
Wir spielen jetzt noch ein Lied, wieder von Purwin und Kova. Und zwar dachte ich mir, dass wir wegen der Schwarzwaldklinik als Huldigung quasi das schöne Lied Transplantation spielen.
Und wir hören uns beim nächsten Podcast.
Tschö.
Genau. Tschüss.
Hier ist mein Herz, Reiß es ruhig raus. Du weißt genau, dass du es kannst. Vielleicht haben wir schon zu viel erlebt. Und irgendwann hört keiner mehr zu. Dann kommt der Punkt und alles bleibt stumm. Der Kampf ist vorbei. Ich gebe dich frei.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.